Willkommen zurück am Sonntag, den 14. nach dem Trinitatisfest. Ich lese euch die Geschichte eines Traumes vor. Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und Gott stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, Gott ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl darauf und nannte die Stätte Bethel, auf Deutsch Haus Gottes. Und jetzt ein paar Gedanken von mir dazu. Jakob also, der Zwilling, der um ein paar Sekunden Zweitgeborene, der sich nicht entscheiden konnte, nämlich die rechte oder die linke Ferse von Esau. Jakob, der Fersenhalter, der zwei Frauen hatte, Leah und Rahel. Jakob, der Zwilling, der am Jabbok mit einem Zweiten kämpft, mit dem, der verhindern wollte, dass Jakob sich mit dem Göttlichen verbindet, der auch heute in der Welt und unserer Innenwelt umhergeht und verhindern will, dass sich unser Sehnen nach Gott ausdehnt, der sagt: Rechne, zähle, urteile, mache Deals, der Stärkere gewinnt sowieso. Den hat Jakob in sich besiegt, damals in dem Kampf an dem Flüsschen Jabbok, und das brachte ihm den Namen Israel ein, auf Deutsch der, der mit Gott und den Menschen gekämpft hat. Seitdem steht das Hinken Jakobs in der Welt dafür, dass das Sehnen nach dem einen, nach Gott lebendig ist. Jakob also, der Zweitgeborene, wird durch den Segen seines Vaters Isaak zum Erstgeborenen. Man darf an der List seiner Mutter Rebekka nicht hängen bleiben. Aus göttlicher Sicht ist das Biologische nicht immer das Logische, sondern das Zweite wird dem Ersten vorgezogen. Jesus war der Erstgeborene, biologisch gesehen, aber logisch war für ihn, diese Rolle nicht zu übernehmen und auszufüllen, sondern der Erste im Reich Gottes zu sein. Und beides kann man eben nicht zugleich sein. Zu ihm hin geht das Sehnen der Zweiheit in uns und in der Welt. Denn was wird denn aus der Zweiheit in der Welt, also rechts, links, oben, unten, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt und so weiter? Was wird denn aus der Zweiheit in der Welt, wenn das Sehnen nach dem einen aufgegeben wird und nur noch nützlich und logisch gerechnet wird? Die Zweiheit wird zum Zwiespalt, und dann haben wir nur noch Hass, nur noch Neid, nur noch Gewalt und Urteile. Und die haben dann das Sagen. Das will doch wirklich keiner. Und doch läuft es so. In die Geschichte des Jakob lohnt es sich also einzutauchen, ja muss man geradezu eintauchen, um dieses andere zu entdecken, damit einem dieser Weg geöffnet wird, des Aushaltens von rechts und links, von oben und unten. Also diese Sehnsucht nach dem, was rechts und links zusammenhält, oben und unten, dieser Energie Gottes, dieser Kraft Gottes, dieses Einssein Gottes. Jakob, der Zwilling, hatte von Geburt an beides. In die sichtbare Welt geboren, hat er auch die Sehnsucht nach der unsichtbaren Welt, der Welt Gottes. Das hatte sein Bruder Esau nicht. Er liebte ganz das Diesseitige. Sein Trost war ein Linsengericht. Das reicht für einen biologischen Segen. Doch Segen ist mehr, viel mehr als die Erbfolge zu bestätigen. Hinter dem, was man vordergründig als gemeinschaftlichen Betrug von Jakob und seiner Mutter Rebekka sehen will, dem liegt diese Sehnsucht des Jakob zugrunde, die jeder und jede von uns auch in sich hat. Das macht dann das Schicksal von Esau aus, der ein Essen für den Segen eintauscht. Der Esau in uns, der alles haben will und denkt, alles läuft nach seinem Plan. Doch die Logik Gottes ist eine andere. Die Wege des Segens Gottes sind nicht lupenrein und geradlinig, wie wir uns das wünschen. Denken wir doch nach. Der Segen seines Vaters nützt Jakob vordergründig gar nichts. Er verliert nämlich alles. Und Esau, der Ungesegnete, bleibt zu Hause und hat alles. Doch was bleibt ihm? Das, was er immer hatte und gehabt hätte, auch mit dem Segen seines Vaters. Wer alles haben will und eins nicht bekommt, wie es Esau uns zeigt, wird dann gehässig. So muss Jakob dann um sein Leben rennen, weil ihn Esau töten will. Also Esau will den Jakob töten, der in der Welt lebt, aber sich nach dem Jenseitigen sehnt. Und so kommt erschöpft Jakob an einen Ort, wo er sich dann ausruhen will. Die Nacht bricht an. Über ihm der Sternenhimmel im Nirgendwo. Jenseits von Kanaan. Was soll werden? Wo soll ich hin? Was wird aus mir? Und legte sich schlafen, lesen wir. Kein Mensch legt freiwillig den Kopf auf einen Stein. Aber wie oft schon war uns das Kopfkissen wie ein Stein. Wer sich schlaflos durch die Nacht wälzt, kennt das. Der Kopf liegt hart, die Gedanken sind abgrundtief, von Himmel keine Spur und schlafen auch nicht. Unten liegend auf dem Boden. Nichts haben, nichts sein müssen, nichts fühlen. Manchmal schläft man entkräftet ein. Abtauchen und auf einen neuen Tag hoffen mit einer neuen Möglichkeit. Jakob schläft schließlich ein. Doch über ihm ist etwas anderes bereits beschlossene Sache. Die kommende Nacht wird zur Lebenswende. Ein Traum wird wahr. Gottes Traum wird wahr. Es wendet sich was. Jakob wird begnadigt im Traum. Er ruht in Gott im Traum. Gott macht aus einem Scherbenhaufen ein neues Gefäß im Traum. Es gibt ein neues Leben mitten im Alten im Traum. Verkehrte Welt. Gott zeigt sich Jakob im Traum. Der Himmel wird aktiv im Schlafenden. Eine Leiter verbindet den Himmel mit der Erde. Im Traum, das muss man sich wirklich mal sagen, im Traum überwindet Gott im Verbinden von oben und unten die in seiner Schöpfung angelegte Zweiheit, Polarität von Himmel und Erde. Im Bild der Leiter. Engel gehen auf ihr auf und ab. Eine Durchlässigkeit von oben nach unten, von unten nach oben. Engel haben keine Haut wie wir. Sie haben ein Lichtkleid an. Nichts trennt sie von Gott, der das Licht ist. Wie damals auch, als Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen Berg ging, um zu beten. Und dann passierte es. Das Gewand Jesu wurde weiß und er strahlte. Und zwei ganz große, die als tot gelten, Mose und Elia, reden mit Jesus. Sie sind genauso hell eingekleidet wie er. Wie das jetzt. Eben, bei Gott gibt es nur das Leben und das Licht und die Liebe, sonst nichts. soll doch keinem mehr von uns einfallen, mit Gott etwas anderes in Verbindung zu bringen als Licht, Liebe und Leben. Doch nicht genug. Wo es nicht weitergeht, spricht Gott. Ich bin mit dir, Jakob, und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir versprochen habe. In 1. Mose 28, Vers 15. Der unfassbare Gott zeigt sich als der mitgehende Gott im Traum. Martin Luther King war hellwach, als er sagte, I have a dream. Ich habe einen Traum. Die Träume, die uns meinen und uns Mut machen, trotz Schuld, sind noch nicht ausgeträumt. Die Welt braucht Träume und Träumer in Gottes Namen. Denn Gott gibt sie nicht verloren. Dafür braucht er aber unsere Aufmerksamkeit und unsere Achtsamkeit für ihn und seine Botschaft. Und dann, ja dann, wachen wir auf und sind zu Hause. Gott sei Dank. Das war's für heute zum Sonntag, den 14. nach Trinitatis. Ein Traum, ein ganz besonderer Traum, der erste aller Träume, die in der Bibel erzählt werden. Das war's also dann für heute. Ich begrüße euch gerne morgen wieder. Bis dahin und bleibt behütet.